Detektor FM. Zurück zum Thema.
N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Detektor FM sendet live von der Arts Plus. Und Sie können dabei sein bei detektor.fm/Frankfurter-Buchmesse. Und ich spreche jetzt mit Verena Boos über ihr neues Buch Kirchberg, das gerade erschienen ist, oder das im September erschienen ist, so wenn man korrekt ist. Aber als allererstes die Frage: Sie beschäftigen sich ja viel mit spanischer Geschichte.
Ja.
Ist das im Moment gerade, wenn man so Nachrichten liest, irgendwie was in Katalonien passiert, die Unabhängigkeit oder diese Bestrebungen, haben Sie das, bevor das in den Medien war, verfolgt? Weil für mich kam es von außen jetzt mit dem Blick sehr unerwartet wieder hoch. Wo kommt das her?
Also das war sogar mein Eintrittsticket sozusagen nach Spanien. Ich habe über katalanische nationale Identität promoviert in ferner Vergangenheit, lange ist es her, und da war das Thema ganz ruhig. Und ich komme jetzt auch gerade aus Spanien, ich bin gerade am Wochenende zurückgekommen und ich habe den 1. Oktober in Katalonien miterlebt. Und das ist, wo das herkommt, das ist eine Mischung verschiedener Gründe. Das ist eine nationale Identität, die in der Geschichte weit zurückgeht, die sich zum Teil auf Fakten, zum Teil auf Mythen stützt. Das ist ein jahrelanger politischer Kampf, ein Ringen mit Madrid um mehr Autonomie. Da können wir jetzt nicht hier ins Detail gehen, aber beide Seiten haben auch, was jetzt die rechtliche Grundlage des Referendums und des Verbotes angeht, nicht ganz sauber gearbeitet. Und es ist eben jetzt explodiert und es ist eine ganz heikle Situation in Spanien.
Und dass es gerade jetzt passiert, gibt es da nochmal so ein Momentum?
Also, dass es gerade jetzt passiert, hat seine Gründe eigentlich in dem ersten Referendum vor 2-3 Jahren, dann in den Regionalwahlen im Jahr 2015, die zu einem Plebiszit über die Unabhängigkeit erklärt worden sind. Da kam die heutige Regierung in Katalonien ins Amt und dann führte eins zum anderen. Und jetzt sind wir mit dieser Situation, mit dem Referendum und der möglichen, vielleicht erklärten, aber vielleicht doch nicht erklärten Unabhängigkeit zugange. Und es ist auch eine Wiederbelebung frankistischer Repressionsmethoden, womit wir dann wieder bei meinem Thema mit der spanischen Diktaturvergangenheit wären.
Ein weiteres Thema, ich zäume das Pferd ein bisschen von hinten auf, in Ihrem Roman ist das Thema Heimat. Mhm. Es geht weniger um Spanien, aber es geht darum um eine Frau, die durch einen Schlaganfall ihre Sprache verliert und zurückkehrt in das Dorf, in dem sie gelebt hat. Dieser Heimatbegriff, inwiefern ist der wichtig?
Ich habe mich persönlich mit dem Begriff selber nicht wirklich auseinandergesetzt oder abgearbeitet, aber dieser Heimatort für die Figur ist ganz wichtig als Bezugspunkt und als Rückzugsort in einer Lebenskrise. Und ich spiele in diesem Roman ja auch mit dem Kontrast zwischen der Großstadt, in der man sich beruflich verwirklicht. Also wer im Dorf geboren wird und aufwächst und Bildung möchte, der muss das Dorf verlassen. Und in dem Fall meiner Heldin Hanna ist das Dorf aber ebenso im Hintergrund dageblieben. Und es fällt ihr wieder ein, als sie in dieser Situation, in der sie die Sprache verloren hat, in der sie eigentlich alles verloren hat, weil sie ja als Wissenschaftlerin auf die Sprache als Handwerkszeug angewiesen ist. Sie steht vor dem Nichts und in dieser Situation erinnert sie sich der Heimat als eine Möglichkeit. Nicht mehr als eine Vergangenheit, sondern als eine Möglichkeit auch für die Zukunft.
Sie haben ja sowas, ich nenne es mal eine Doppelkarriere. Sie arbeiten wissenschaftlich oder kennen dieses wissenschaftliche Feld gut. Sie arbeiten eben aber auch als Autorin, als Schriftstellerin. Als Wissenschaftlerin haben Sie gerade gesagt, wenn man die Sprache verliert, schlimm. Das gilt ja für Schreibende auch. Also ist das im Stück weit nicht auch so ein ganz, ja, ein unfassbarer Moment, der da passiert? Also so eigentlich eine Urangst für jeden Schriftsteller, für jede Schriftstellerin, die Sie beschreiben?
Ja, sicher, klar. Es ist so eine Überlegung oder eine Meditation darüber, was wäre, wenn. Und das würde mich als Autorin natürlich genauso betreffen wie diese literarische Figur.
Spannend ist ja jetzt, dass das, also im ersten Moment würde man ja denken, es lähmt einen total, diese Sprachlosigkeit. Es setzt dich außer Gefecht in der Rolle, die man eigentlich ausübt und die einen ja auch erfüllt. Was hat die Protagonistin für eine Strategie, um da wieder rauszufinden?
Also es lähmt sie in einer Hinsicht, nämlich in dem Sinne, dass es ihre berufliche Karriere einfach abschneidet. Und es eröffnet aber auch wieder neue Möglichkeiten und neue Wege, indem sie nämlich in ihr Dorf zurückkehrt, aus dem sie so ehrgeizig und so hoffnungsfroh aufgebrochen ist. Und jetzt kehrt sie als Dorfdepp sozusagen zurück, so nennt sie sich selber mal in ihren eigenen Gedanken. Dadurch kommt sie in eine Situation, in der sie mit alten Bekannten und Freunden wieder in Kontakt tritt und in der sie das Haus ihrer Großeltern wieder bezieht, in dem sie als uneheliches Kind aufgewachsen ist, von den Großeltern großgezogen. Und es wird zu so einer Befragung ihrer eigenen Lebensgeschichte. Und es gibt eben auch noch ein paar ungelöste Rätsel und unbeantwortete Fragen, und auf die findet sie im Laufe der Zeit dann auch die Antworten.
Stadt oder Land oder Stadt oder Dorf, wenn Sie sich entscheiden müssten, wo liegt Ihr Herz?
Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich kenne die Vorteile und die Nachteile von beiden. Ich habe mich im Augenblick fürs Dorf entschieden, das ist aber vorübergehend. Und ich habe 20 Jahre in Großstädten gelebt. Auch sehr gerne in Großstädten gelebt, und mal gucken, wie lange dieser Rückzug ins Dörfliche andauern mag.
Ist es fürs Schreiben denn besser, wenn man nicht in einer Großstadt ist, wo jeden Abend irgendein Kulturangebot ist, was man selber wahrnehmen kann, also wo man sich vielleicht viel besser ablenken kann vom eigenen Arbeiten? Ist da dörfliche Ruhe das, was einen ins Schreiben bringt?
Die dörfliche Ruhe ist ja nicht arm an Ablenkungsmöglichkeiten.
Dann geht man einfach zum Nachbarn saufen.
Dann geht man zum Nachbarn saufen, genau richtig. Oder verbringt auch viel Zeit draußen in der freien Natur. Also ich habe es für mein Schreiben an diesem Buch als unheimlich bereichernd empfunden, weil es ein sehr reiches und ausgewogenes Leben war. Ich hatte diese Rückzugsmöglichkeit, ich hatte super Arbeitsbedingungen. Und aber auch die alten Freunde um mich herum, die Natur vor der Haustür. Also der Roman ist ja auch in der Gegend grob verortet, aus der ich stamme, zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb, und es ist eine sehr schöne Gegend, die man als Jugendlicher total piefig findet.
Man muss mal raus dann, das waren sozusagen die 20 Jahre in der Stadt.
Man muss draußen gewesen sein, und ich trage jetzt diesen Horizont von 20 Jahren Großstadt in mir und kann im Moment sehr entspannt da in diesem kleinstädtischen und ländlichen Milieu leben und arbeiten, und dann sehen wir mal weiter.
Wie ist es generell, das Schreiben? Ich kann mir vorstellen, aber es ist jetzt auch wieder eigentlich ein Klischee und eine Unterstellung, wenn man wissenschaftlich arbeitet, arbeitet man sehr strukturiert. Das kann einem fürs Schreiben, glaube ich, gerade sehr nützen, dass man nicht auf eine Deadline, ich brauche immer eine Deadline, ohne Deadline kann ich gar nicht anfangen.
Total.
Aber ich glaube schon, dass es besser funktioniert, oder? Wenn man so systematisch und strukturiert vorgeht. Machen Sie das beim literarischen Schreiben, oder ist das ein Unterschied zum wissenschaftlichen Arbeiten?
Also ich mache das. Ich bin ein sehr strukturierter Arbeiter, und ich hatte bei diesem Buch auch eine ganz konkrete Idee, welche Geschichte ich erzähle, und wusste grob auch, worauf sie hinausläuft. Ich bin nicht die Autorin, die sich vors weiße Blatt setzt und dann so mit Écriture-Automatik irgendwo hingerät, von dem sie vorher keine Ahnung hatte. Also ich arbeite sehr strukturiert. Ich bin auch eben durch diese Doktorarbeit dadurch eine gute Schule gegangen, dass sich auch das Schreiben mit dem Forschen, mit dem Strukturieren, mit dem Redigieren eben immer abwechselt. Und bei diesem Buch bin ich jetzt so vorgegangen, dass ich diese großen Kapitel, in denen Hannas Leben erzählt wird, also es kurzer Exkurs, es gibt ja zwei Handlungsstränge. Das eine sind große Kapitel, in denen Hannas Leben aus der Perspektive der Leute ihrer Umgebung erzählt wird. Und es gibt kürzere Kapitel, die immer dazwischen gestellt sind, die aus Hannas Gegenwart und der Sprachlosigkeit heraus erzählen. Und ich habe also zuerst diese großen Kapitel geschrieben, und dann hatte ich sozusagen das ganze Leben, diesen großen Bogen. Und dazwischen habe ich dann diese kürzeren Kapitel gesetzt. Und hatte das Glück, dass ich sehr früh diese Struktur gefunden habe und dass diese Struktur auch funktioniert und getragen hat. Und das hat neben der Deadline, die ich hatte, den Schreibprozess unheimlich flüssig und produktiv gemacht.
Ist es im Wissenschaftlichen, würde man es Forschung nennen, im Literarischen könnte man es vielleicht Recherche nennen, auch wenn es eher ein journalistischer Begriff ist, Geht Ihnen das manchmal so, dass die Recherche die eigentliche Belohnung ist und man sich so im Recherchieren verlieren kann und dann eigentlich das Schreiben vergisst?
Also bei meinem ersten Buch, bei den Blutorangen, ist mir das vielleicht manchmal so gegangen, weil ich auch von diesen historischen Themen und Spanien natürlich fasziniert war und dann führt eins zum anderen und Kriege schreiben solche faszinierenden und unglaublichen Geschichten. Bei diesem Buch hier jetzt bin ich ein bisschen anders vorgegangen, dass ich mich wirklich ganz bewusst nur so weit dokumentiert habe, wie ich es für die Richtigkeit und die Glaubwürdigkeit der Geschichte brauchte. Also ich musste mich ja über Aphasie und diese neurologischen Erkrankungen und Prozesse informieren. Und das habe ich so weit betrieben, zum einen über Lektüren, zum anderen auch über Interviews mit Fachleuten, bis ich mir sicher sein konnte, ich kann jetzt glaubwürdig darüber schreiben, ich muss aber nicht zur Expertin über dieses Thema werden.
Das heißt, zu viel Wissen kann dann auch schaden? Oder dem Buch schaden?
Kann vielleicht dem Schreibprozess ein bisschen im Weg stehen. Und wenn man dann auch so eine Fülle an Fakten hat, die man ja dann auch faszinierend findet, die man gerne unterbringen möchte, dann gerät man vielleicht so auf Nebenwege, die für die Geschichte eigentlich nicht wichtig sind.
Aber wenn man zu so einem Thema recherchiert, dann darf man auch kein Hypochonder sein, oder?
Nee, das wäre, glaube ich, kontraproduktiv.
Verena Boos war das auf N99, dem Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk Ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.